entscheidet nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Na, wie ist es?
Ja, ich bin im Haaland-Modus. Alles gut.
Oh Gott. Hast du Trikot schon bestellt?
Hab's noch nicht bestellt. Kommt aber noch. Und den Spruch gerade habe ich mir wirklich lange überlegt diese Woche, weil ich wusste, dass er dich ärgert.
Nee, ärgert mich
überlegt,
nicht.
Überlegt, wie ich so geschickt einbaue.
Nee, ärgert mich nicht. Ich musste nur tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil ich, als der dann jetzt auch das zweite Spiel so getroffen hat und nach dem ersten Spiel war ja klar hier, oh, Jubel, Arien und hochgejubelt, ist ja völlig klar. Und nach dem zweiten dann natürlich erst recht. Und da habe ich mir gedacht, ihr hattet doch irgendwie, das ist noch gar nicht so lange her, ihr schon mal so ein Wunderstürmer, der kam da, wird immer eingewechselt und hat dann die ganze Zeit getroffen. Wo ist der denn jetzt?
Der ist wahrscheinlich bald wieder in Spanien.
Ja, ich glaube, dabei können wir es dann auch mal belassen. Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Vogel, möchte ich dem norwegischen Sportsfreund zurufen. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht so in Gefahr, da groß abzuheben. Aber musste ich tatsächlich an Paco Alcacer denken, weil bei dem hat sich das ja relativ lange gehalten und am Ende, ja, wird er irgendwie nach, wie lange war er jetzt da? 2 Jahre? 1,5 Jahre?
1,5, ja.
Ist er quasi schon wieder Tschüssikowski.
Und man muss auch sagen, gegen Augsburg in seinem ersten Spiel als BVB-Stürmer dreimal zu treffen, ist auch gar nicht so ein großes Gütesiegel, weil das hat auch Alcacer gemacht, das hat Aubameyang gemacht und auch Lewandowski. Also so ziemlich jeder Dortmund-Stürmer in den letzten Jahren hat halt in seinem ersten Spiel gegen Augsburg auch 3 Tore gemacht.
Ah, ich habe nur gelesen, welche Spieler in ihrem ersten Spiel für den neuen Bundesliga-Verein auch 3 Tore gemacht. Also wirklich im ersten Spiel, nicht gegen Augsburg, sondern im allerersten Spiel. Und ich glaube, da war sogar Aubameyang tatsächlich auch dabei. Aber der geilste Name, der in seinem ersten Spiel damals für den VfB Stuttgart 3 Buden gemacht hat, war...
In seinem ersten für den VfB Stuttgart.
Mhm. Ist schon ein paar Jährchen her.
Pavel Pokretniak?
Nee, länger. Und zwar Ademar.
Den hätte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Doch. Also wie bei mir war es ja qua Wohnort, war das ja so, hat man die ganzen Schreckenskäufe, da hat man ja alle mitbekommen, so hautnah. Ademar, der war noch so klein, der war ziemlich klein und glaube, vergleichsweise stämmig, aber da verschwimmen die Erinnerungen jetzt auch ein bisschen. Ja, ansonsten haben wir eine reguläre Folge jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen. Allen, die uns vermisst haben, sei unser Erfahrungsbericht aus London vom Groundhopping, von unserem Einstieg ins Groundhopping empfohlen. Glaube ich, eine sehr schöne Folge geworden. Wir sind aber wieder da und steigen wieder voll in den Rhythmus ein. Und im Prinzip passend zu unserem Gipfeltreffen heute habe ich auch eine kleine Geschichte noch mitgebracht von einem ganz anderen Gipfeltreffen, nämlich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Jetzt fragt man sich natürlich, oh, was hat das mit Fußball zu tun? Ja, Donald Trump hat Gianni Infantino getroffen. Und das an sich ist schon mal ja... Also, heutzutage, man tut es ja mit dem Kopfnicken jetzt wahrscheinlich schon ab. Aber die große Geschichte daran ist, dass es ein Abendessen dann gab an einem Tag von dem Weltwirtschaftsforum. Und da waren halt irgendwelche Leute aus der Wirtschaft dabei, Trump und halt auch Infantino. Und dann gab es ein paar Wortwechsel, wo man dann im Nachhinein sagen muss, Satire darf alles, aber das war halt keine. Und ich würde dir gerne mal so ein bisschen aus dem Wortlaut, also es ist wirklich so passiert, aus dem Wortlaut, es gibt ein offizielles Protokoll, und da würde ich dir gerne zitieren. Und also zuerst fragt man sich ja, warum Gianni Infantino so ein Essen des US-Präsidenten vor so Wirtschaftsgrößen überhaupt so eröffnen darf mit einer Rede. Und er hat das offensichtlich auch das Problem selber erkannt und hat dann deshalb gleich am Anfang das auch erklärt und hat gesagt, heute bin ich der zweitwichtigste Mann in Davos. Das hat mir ein Mitarbeiter von Donald Trump bestätigt. Und dann hat er noch gesagt, ich muss Sie informieren, dass die USA kurz davor sind, die Fußballmacht der Welt zu werden. Sie wissen das noch nicht, aber es wird schneller passieren, als Sie denken. Ja, da kann man natürlich jetzt...
Ja, okay.
Ja, also kann ja jeder seine Meinung haben. Und dann hat er, dann ging es los, also eine Eloge auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten eröffnet hat und hat gesagt, Präsident Trump ist definitiv ein Sportler. Ich schätze mich glücklich, in meinem Leben manche der talentiertesten Fußballer zu treffen. Präsident Trump ist aus demselben Holz geschnitzt. Er sucht den Wettbewerb, er will gewinnen, er lässt den amerikanischen Traum zur Realität werden.
Mhm.
Und
okay.
Donald Trump hat dann darauf sich auch bedankt und hat dann wörtlich gesagt, vielen Dank, Johnny, danke. Und es ging dann noch weiter, dann hat Gianni Infantino, wie es natürlich gehört, hat Donald Trump dann einen Fußball geschenkt und Donald Trump hat sich dann, wie es gehört, auch bedankt und hat dann natürlich freundlicherweise noch gesagt, das ist ein sehr schöner, gut aussehender Ball. Er hat sich einfach gefreut auch.
Ja,
und
das finde ich schön.
Es ging dann noch weiter, also dann war Gianni Infantino war dann irgendwann fertig. Und dann hat Trump das Wort ergriffen und hat dann noch erklärt, warum die WM 2026 nach Nordamerika, also ich glaube, was ist Kanada, USA, vergeben wurde. Und hat dann so an Infantino gerichtet gesagt, du wolltest sie dort und ich wollte sie dort. Wir haben das zusammen eingefädelt, noch bevor ich ins Amt gekommen bin. Wo ich mir denke, aha, ich dachte ja immer, natürlich naiv wie ich bin, dass das ja auch gewählt wird irgendwie und dass es da eine Abstimmung gibt, wo das hinkommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt einfach so eine die übliche Dummschwätzerei von Donald Trump oder ist da tatsächlich was dran? Weil wenn da natürlich was dran wäre, dass die das irgendwie schon ausgekungelt hätten, dann ja. Würde einen zwar nichts mehr wundern, aber könnte man ja mal vielleicht so eine kleine Untersuchung auch mal starten.
Es war ja eine Wahl. Also die beiden haben
gewählt.
Und dann war 100% Mehrheit. Also demokratischer geht's ja eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, ja. Also ich auf jeden Fall großartig. Sowas verpasst man beim Weltwirtschaftsforum, wenn man nicht mit den Augen und Ohren da hinschaut und hinhört.
Ja, oder Johnny Infantino heißt.
Ich find's so geil. Er feiert ihn total ab und lässt den amerikanischen Traum zur Realität werden und sie und er. Danke, Johnny, vielen Dank. Er hätte auch einfach sagen können, ja, du kleiner Furzkopf, ist mir eigentlich egal.
Wer bist du eigentlich?
Vielen Dank, Johnny. Danke. Ja, nett. Also es, lässt ihn auf jeden Fall in einem sympathischen Licht erscheinen. Ja, hast du sonst noch was man verpasst hat in den letzten Wochen vielleicht?
Einiges. Also zunächst bahnen sich ja, also seit heute, eigentlich hatte ich nur eins, aber jetzt ja seit heute zwei Mega-Comebacks in Deutschland an.
Mhm.
Das erste hier in Hannover. Salomon Okrowonko trainiert beim HSC mit.
Grüße steht kurz auch vor einer Verpflichtung. Salomon.
Also da freue ich mich ganz besonders. Ich werde zum Nachholspiel am 7.2., wenn es wirklich stattfindet, hinpilgern, wenn Salomon wirklich unterschreibt.
Als alter Schlachtenbummler.
Gegen HSV 2 mal gucken. Ne, im Stadion an der Konstantinstraße.
Gut, aber ich meine, ein Salomon Okoronkwo macht es natürlich nicht nervös, dort zu spielen. Der hat ja schon vor ganz anderen gespielt. Nee. Du hast mir vorhin noch vor der Aufzeichnung hast du mir noch erzählt, was wahrscheinlich sein größter Erfolg war.
Ja, Olympiafinale 2008 gegen Messi. Ich glaube, Agüero war auch im Kader, also gegen eine bockstarke argentinische Nationalmannschaft.
Mit den Super Eagles?
Mit den Super Eagles, ja.
Ist
die
halt auch,
Erben Okochas.
Ist halt aber auch geil, so, wenn einer deiner größten Erfolge ist. Ich hab mal gegen Messi gespielt.
Ja. Vor allem halt ja auch quasi so als noch U21-Spieler, weil es ja die olympischen Turniere sind ja immer so mit U21-Mannschaften. Ja, und das zweite große Comeback in Frankfurt bahnt sich ein Machtwechsel an. Rot-Weiß Frankfurt will, glaube ich, mittel- bis langfristig die Eintracht ablösen, als Nummer 1 in der Stadt.
Ja.
Nachdem sie auf dem Trainerposten schon mit Slobodan Komjenovic einen absoluten Fachmann verpflichtet haben.
Ich hab's auch
ist
dabei.
Jetzt in der Winterpause Mo Itrisu zurück. Wie gut ist das denn?
Ja, ich wäre bei unserer schönen Kategorie Was macht eigentlich, wäre ich tatsächlich auf Mo Itrisu gekommen, aber schön, dass du es auch, auch dabei hast.
Hast du gelesen, was sein Ziel ist? Er hat jetzt ein Interview gegeben.
Nee.
Haben halt ich glaube, Frankfurter Rundschau oder sowas, halt gefragt, was für Ziele hast du jetzt in der Rückrunde und so. Und dann so, wie viele Spiele haben wir denn überhaupt? Ja, so, es sind noch 12. Ah ja, nee, dann würde ich sagen 12 Tore.
Aha.
Okay.
Gut.
Muss er sich dran messen lassen.
Ich habe nur, glaube ich, gelesen, dass er gesagt hat, wir wollen auf jeden Fall aufsteigen, kann das sein? Aber die sind auch irgendwie weit hinten oder so.
Die sind 14.
Ja.
In der Verbandsliga Süd.
Von 16 oder von 17 oder so, glaube
ich. Ja.
Ja, und großartig ist ja, also das habe ich gelesen und dann habe ich das auch nochmal ein bisschen reingehüpft und dann tatsächlich auch gelesen, Trainer Slobodan Komjenovic. Das fand ich schon großartig. Und dann ist mir eingefallen, Mensch, den kenne ich auch, den Verein. Das ist nämlich der Verein, wo Mario Basler kurzzeitig Trainer war.
Ah, stimmt.
Und
ja.
Da habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, was schätzt du, wie lange Mario Basler dort im Amt war? Tipp, es war sehr kurz.
6 Wochen oder so, glaube ich. Auf jeden Fall nicht lange.
57 Tage.
Ja.
Und dann ist er gegangen und hat den Verein verklagt.
Ja. War zu wenig Weizenbier in der Vereinskneipe. Gehe ich von aus.
Da haben die mir kein Weizenbier hingestellt.
Ja, also
Kippenautomat auch noch leer. Dann.
Ja, und ich muss auch sagen, als ich dann, also man wird ja immer schon ein bisschen stutzig, wenn man irgendwie, wenn so unterklassige Vereine so, ich sage jetzt mal nicht mal Ex-Stars, sondern auch nicht Leute, die mal höher gespielt haben, sondern Leute, die halt mal eine irgendwie akzeptable Profikarriere hatten, sagen wir mal so.
Ja.
Wenn die solche Leute noch holen und Itrisu ist jetzt, glaube ich, 39.
Ja.
Da werde ich schon immer hellhörig, weil selten ist es so, dass man sich wirklich noch, also dass der Verein sich wirklich sportlich was davon verspricht, sondern das sind meistens so, ja, so Uerdingens in klein, weißt du, so, die halt irgendwie mal kurzes, wo irgend so ein möchtegern Präsident ist, der halt irgendwie gern auch kurz mal das Rampenlicht und einen Artikel in der Lokalpresse oder sogar in der Frankfurter Rundschau haben möchte. So ist es immer so mein Ding. Und als ich das dann mit Basler dann auch noch irgendwie dahin verortet habe, dann, also da kann ich dann eigentlich auch nicht mehr anders denken, als dass das auch so ein Fall ist. Wenn du Mario Basler da als Trainer hattest, der ja wirklich nichts vorzuweisen hatte, und jetzt Mo Itrisu holst. Boah. Aber ich werde natürlich dir noch nicht zu nahe treten.
Ich bleibe auf jeden Fall dran und werde jetzt Rot-Weiß Frankfurt mit zunehmendem Interesse verfolgen.
Ja, auf jeden Fall.
Mal schauen.
Bin gespannt, ob sie den Aufstieg noch schaffen.
Ja. Wird eng, aber.
Ja, und
wenn sie jetzt eine Serie starten.
Ja, wenn Itrisu 12 Spiele, 12 Tore, dann wird's natürlich, wird's nochmal heiß da an der Spitze. Ja, Frankfurt ist ein gutes Stichwort, weil wir beim Stichwort Frankfurt dann auch nicht ein Comeback, sondern ein Karriereende haben.
Ja, ich hab's gelesen.
Alex Meyer hat seine Karriere jetzt beendet, war ja noch bei den Western Sydney Wanderers. Wobei es natürlich klar war, seit Black Bubble entlassen wurde vor einigen Wochen, dass da natürlich nicht lang hin ist, bis Alex Meyer auch hinschmeißt. Und hat er jetzt getan. Nee,
aber du musst, also so viel Zeit muss ja sein. Das ist immer noch Alex Meyer, Fußballgott.
Richtig, da musste ich auch
so denken. So viel Zeit muss sein.
Und ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, Schande auf mein Haupt, es ist ja so, dass ich fand ihn ja jetzt nie besonders toll. Ich fand ihn jetzt auch nicht kultig oder so. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum der denn irgendwie so dieses Fußballgott-Ding. Und gut, ich meine, ich Auf der anderen Seite, klar, bei uns war der Fußballgott Carsten Janker, also insofern muss ich dich da jetzt nicht so die großen Fragen stellen. Ja, ist halt, das war bei uns der Fußballgott. Ja. Janker und danach wurde es Schweinsteiger. Naja, auf jeden Fall war mir nie klar, warum der denn so gefeiert wird und keine Ahnung. Und was mir echt nicht bewusst war, der war tatsächlich 14 Jahre bei Frankfurt.
Ja.
Und hat auch, also auch sportlich war das für mich immer einer so, ja, der hat halt mal in einer Saison ein paar Buden gemacht, aber der hat tatsächlich, ich habe extra geschaut, 336 Spiele für Frankfurt und 119 Tore. Also das ist wirklich...
Das ist eine gute Quote.
Das ist eine extrem gute Quote. Und ich habe dann auch so ein bisschen gelesen, seine Anfänge, also der kam von Hamburg und war da irgendwie, also wurde von Hamburg zu Eintracht Frankfurt in die zweite Liga damals noch ausgeliehen und hat bei Hamburg irgendwie nur ein paar Spiele gemacht, kein Tor, also war eher so, ja, komm, geh mal dahin. Und dann hat er quasi Frankfurt so im Prinzip zum Aufstieg geschossen und wurde, also ist Eintracht gleich in der ersten Saison dann aufgestiegen in die erste Liga und er wurde dann Torschützenkönig gemeinsam mit Nick Proschwitz und Olivier Oschen. Also auf jeden Fall.
Also in der besten zweiten Liga aller Zeiten.
In der besten zweiten Liga aller Zeiten. Und genau, dann ging das los und dann ist er eben dort geblieben, hat sich da festgespielt und jetzt wird's richtig kurios. Also ich habe ja manchmal dann so, haben wir ja so ein Näschen und habe ich natürlich weitergesucht und habe ich gesehen, Alex Meyer natürlich auch zwei Spiele fürs Team 2006 gemacht, also das ist ja auch so ein Softspot jeder. Bei uns.
Ja. Jeder.
Wie jeder. Und ja, dann hätte man es ja sein lassen können. Aber ich habe dann nochmal geguckt und man kann tatsächlich ja dann alle Spiele von denen nachschauen. Und er hat in dem im zweiten Spiel des Team 2006 gegen Schottland beim 3:3 hat er dann das erste Mal gespielt, also dann quasi sein erstes Länderspiel gemacht und hat auch gleich getroffen. Und ich, da gibt's jetzt mehrere lustige Sachen. Ich lese mal die Aufstellung vor vom Team 2006. Im Tor Simon Jentsch, hinten natürlich der Abwehrriegel mit Andi Hinkel, Mike Franz, Christoph Preuß und Alex Vogt. Und dann haben wir im Mittelfeld mit Sebastian Schinzelorts, Fabian Ernst, Daniel Birovka, Dreier Mittelfeld. Und dann die magischen Drei vorne drin, Kevin Kurani, Markus Daun und Nico Frommer. Und dann hat Alex Meyer, wurde eingewechselt kurz nach der Pause und hat dann das 2:1 geschossen für Deutschland. Und jetzt wird's lustig, weil in der 47. Minute, wie gesagt, oder 46., also nach der Halbzeit, wurde Alexander Meyer für Kevin Kurani eingewechselt. Und in der 69. Minute wurde Alexander Meyer für Nico Frommer eingewechselt.
Ah.
Aber dieser Alexander Meyer, den schreibt man mit EY. Also es gibt tatsächlich noch einen Alexander Meyer.
Es gibt noch einen.
Es gibt noch einen, den schreibt man mit EY. Und der hat auch im Team 2006 offensichtlich gespielt. War irgendwie auch mal bei Stuttgart oder so. Hat eigentlich eine relativ unauffällige Karriere. Bayer Leverkusen 2, MSV Duisburg. Also solche Geschichten.
Und der ist bei mir komplett unter, also
habe ich noch nie gehört. Ich habe das Bild gesehen, noch nie gesehen. Jahrgang 83, wie gesagt, nie gesehen, nie gehört. Aber ich fand's mega kurios, dass in diesem Team 2006 dann damals in einer Mannschaft zwei Alexander Meyer waren, die beide auch eingewechselt wurden.
Ja.
Nur der Meyer mit EY hat leider nicht getroffen.
Das war vermutlich Taktik, um den Gegner zu verwirren.
Vermutlich.
Macht Alex Meyers 2:1 und jetzt bringen die nochmal Alex Meyer.
Nochmal Alex Meyer. Ja, fand ich sehr, 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 sehr lustig. Ja, nee, das zum Karriereende, aber ihn zieht es ja wohl nach Frankfurt zurück, so wie man hört.
Klar, der wird bei der Eintracht schon was bekommen.
Denke ich auch. Ja, haben wir noch was vergessen?
Ja, ich habe noch zwei Sachen. Also einmal auch aus der Kategorie, was macht eigentlich? Jetzt durch Zufall gelesen und fand ich schon eine ziemliche Frechheit. Was macht eigentlich Robert Heuter?
Ja, ich mach keinen Witz, weil da kann man keinen Witz mehr machen, da ist alles durch.
Also weißt du auch nicht. Mhm. Was er jetzt macht, ist auch, ich sag's dir, aber ist nicht das, warum ich mich aufgeregt habe, sondern das, was der davor gemacht hat, finde ich ziemlich Frechheit. Also aktuell arbeitet er bei idealo.de als Sales und Account Manager.
Bei Idealo?
Ja, und das ist ja,
kann ich empfehlen, übrigens, die Seite.
Bild-Zeitungsleser weiß, Tochterunternehmen von Axel Springer.
Oh, okay, das wusste ich nicht.
aber was der da vorgemacht hat, also der Robert Holzer, ne, Schiedsrichterskandal, für diejenigen, die sich fragen, wer ist das?
Die sollen gleich ausmachen.
Der wurde begnadigt vom DFB. Er darf wieder alles im Fußball machen, außer halt Schiedsrichter. Und war dann danach erst noch Spieler und Kapitän in der Landesliga bei Teutonia 1899.
Okay.
Das finde ich schon fragwürdig. Und danach war er da sportlicher Leiter, ist dann als technischer Direktor zum Berliner AK in die Regionalliga und war dann noch technischer Direktor bei Viktoria Berlin. Und das finde ich mit dem Hintergrund, den der vorher hatte, schon eine Frechheit, dass der einfach auch wieder so Funktionen im Fußball übernehmen durfte. Wo also, man ja schon
der was Berliner AK kann. Ist ja tatsächlich auch recht ambitioniert, oder? Die waren ja auch schon des Öfteren im DFB-Pokal.
Ja.
Viktoria Berlin.
Viktoria waren die, die jetzt diesen chinesischen Investor eine Zeit lang hatten, der sich jetzt zurückgezogen hat.
Ja,
hoch wollten.
Ja, krass. Ja, es ist ja immer schwierig, weil man sagt dann immer, also weißt du, bei Gerichtssachen, ja, er hat dann Strafe bekommen und Urteil ist gesprochen und dann ist es halt aber auch gut. Aber da würde ich dann halt auch echt sagen, das würde ich mir dann von ihm auch so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl wünschen, dass er vielleicht dann sagt, ja gut, mein Gott, habe ich die Scheiße gebaut, dann ist es jetzt halt aber auch gut mit solchen Sachen. Weißt du, dass er das irgendwie von sich aus.
Ja.
Aber offensichtlich ist es da.
Ich finde es halt auch relativ so krass, dass der DFB, also der hat ja dann quasi so eine Sperre bekommen.
Ja, ihm wurde es ja auch anscheinend offiziell erlaubt. Also.
Genau, ja. Der hat im Fußball, der hat erst die Sperre bekommen, er darf lebenslang nichts machen und dann hat der DFB ihn begnadigt. Und das finde ich ja irgendwie schon falsch.
Wann war das, weißt du?
Das war noch während der Gerichtsverhandlung. Also relativ
kurz schon.
Ja. Relativ früh wurde der begnadigt.
Hat man das mitbekommen?
Ich habe das jetzt durch Zufall gelesen.
Nee, ich meine, also diese Begnadigung meine ich.
Nee, ich nicht. Ich habe das null mitbekommen.
Das ist aber echt schon eine Weile her. Also weißt du, vielleicht hat man das auch irgendwie.
Ja, ich bin jetzt durch Zufall mal über seinen Wikipedia-Artikel gestolpert und da stand halt drinne, dass der danach halt noch da technischer Direktor und sportlicher Leiter und so und dann habe ich da ein bisschen halt nachgelesen. Und da habe ich das dann mit der Begnadigung gelesen. Und ich finde das schon krass.
Aber was qualifiziert ihn auch dafür?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der vielleicht neben seiner Schiedsrichterkarriere, keine Ahnung, Sportmanagement studiert hat oder irgendwie sowas. Das kann ja sein.
Da würde ja mal hier seine Diplomarbeit, würde ich aber mal.
Ja, würde ja auch nochmal nachgucken.
Ja. Wenn ich das geguttenbergt hat.
Ja.
Was macht der eigentlich? Ist der noch in den USA?
Ja, glaub schon, ja. Ist noch in den USA.
Wann ist Bundestagswahl? Dieses Jahr.
Nächstes Jahr.
Ah, steht da wohl ein Umzug an? Nee, hatten wir ja neulich schon.
Ja.
Wenn wir schon bei Personalien sind, was macht denn eigentlich Felix Magath gerade?
Ja, Felix Magath, Flyer Alarm Magath.
Chef von Flyer Alarm Global Soccer. Und welche Vereine sind da drunter vereint?
Natürlich die Würzburger Kickers und der FC Flyer Alarm Admira Mödling.
Genau, Admira Wacker Mödling. Nur die beiden Vereine. Und ich finde es schon leicht hochgegriffen dann von Flyer Alarm Global Soccer. Es ist halt einfach Franken und Österreich. Und wir wollen weder Franken noch Österreich zu nahe treten, aber das ist dann selbst räumlich schon recht nahe. davon Global Soccer zu sprechen, ist dann doch ambitioniert. Aber ich finde es schön, er hat bei seiner Antrittsrede auch gesagt, dass er findet, dass seine Werte, die er so vertritt, im Fußball zuletzt verloren gegangen sind. Und sein Credo, nämlich wer mehr Erfolg will, muss mehr arbeiten, das sei vom gesellschaftlichen Wandel aufgefressen worden.
Ja.
Und dem hat er, so sagt er, insofern Rechnung getragen, als dass er kein Trainer mehr ist.
Ja.
Also wenn die aber nicht mehr so ticken, wie ich will, dann mache ich jetzt auch keinen Trainer mehr.
Wie gemunkelt wird, ist schon die erste Medizinbeilieferung am Dallenberg
eingetroffen.
Ja.
Naja, eigentlich und, wahrscheinlich kamen die unten an in der Stadt und die Jungs mussten die hochtragen.
Ja, die mussten es hochtragen. Ja.
kam an der alten Mainbrücke, hat er sie ins Wasser geworfen, mussten sie eine Runde schwimmen und sie holen.
Ja.
Ach ja. Dalle oben. War ich ja nie damals.
Einmal war ich einmal.
Das war das Freibad da oben, ja?
Ja.
War ich auch nie. Schöne Rutsche das da haben. Andi Möller hat auch einen neuen Job.
Aber schon länger, oder? Aber wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen.
So lang, also er ist auf jeden Fall Chef vom Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt.
Ja.
Und wie man so liest, kam das ja nicht bei allen so gut an. War mir auch nicht so bewusst, dass Andi Möller in Frankfurt offensichtlich ziemlich gehasst wird.
Naja, der hat die ja dreimal verarscht.
Ja, das habe ich dann auch gelesen. Also er ist dreimal weg, obwohl der Vertrag noch lief. Und ja, jetzt ist er Chef vom Nachwuchsleistungszentrum.
Und der war ja dann auch mal irgendwie sportlicher Leiter oder irgendwie sowas auch in Offenbach, ne, bei den Kickers.
Ah,
auch. Das finden die auch nicht so gut, ja.
Ja, aber du, Frankfurt ist so ein geiler Verein mit so geilen Fans. Ja. Ich glaube, die sind so geil, die verzeihen ihm alles.
Hinti Army.
Genau, vielleicht gibt es die Andi Army.
Andi Army, ja.
Ja, das wär angebracht. Geile Fans, so geil. Und ja, also wie gesagt, wurde da sehr gehasst. Und was ich da im gleichen Atemzug auch gelesen habe, es gibt wohl so drei große Persönlichkeiten, die in Frankfurt gehasst werden. Das eine ist Andi Möller, das andere ist Jupp Heynckes und das andere ist Lothar Matthäus. Weiß es aber nicht, was bei den anderen beiden vorgefallen ist.
Also Möller kann ich mir erklären.
Möller ist
Heynckes
nachvollziehbar.
Keine Ahnung.
War Heynckes auch mal bei Frankfurt und vielleicht ist da
irgendwas Er war Trainer in Frankfurt auf jeden Fall.
Dann ist sicherlich da irgendwas vorgefallen. Vielleicht ist er dann von denen zu Bayern und das fanden sie doof.
Der war in der Zeit Trainer bei denen so Anfang Mitte der 90er, wo die auch so um die Meisterschaft mitgespielt haben. Vielleicht hat er da irgendwas
die Okocha-Jahre.
Verbockt, was so. Ja, so 94 und so.
Uwe Bein, Okocha und so.
Okocha, Yeboah, vielleicht hat er da irgendwas verbockt, was die ihm übel nehmen.
Ja, also das, so habe ich mir das erklärt. Und bei Matthäus ist es wahrscheinlich einfach, weil er halt ein Gegner war. Wahrscheinlich ist er in irgendwelchen Spielen halt mal was vorgefallen oder hat Matthäus irgendwas gesagt oder so. Vermute ich mal. Ansonsten, wer es weiß von unseren Zuhörern, bitte gerne melden. Warum und wer die Persona non grata sind bei Eintracht Frankfurt?
Grundsätzlich ist ja auch eine Abneigung gegen Lothar Matthäus jetzt nichts Verwerfliches.
Ja,
das
wobei
möchte ich auch dazu sagen.
Wobei das natürlich jetzt auch heißen kann, wenn es Andi Möller, der vielleicht ja sogar noch mehr gehasst wird als Lothar Matthäus, wenn Andi Möller jetzt Chef vom Nachwuchsleistungszentrum wird, dann kann ja Lothar Matthäus tatsächlich Greenkeeper werden.
Ja, das ist möglich.
Weil da scheint ja dann irgendwie auch die Hürde abgebaut zu sein. Hast du noch eine Personalie?
Eins hätte ich noch. Es darf nicht fehlen. Das Pele Wallets Update.
Vielen Dank. Ich dachte, ich habe schon lange nichts mehr gehört.
Es ist viel passiert bei Pele. Also
ich glaube sogar in unserer London Groundhopping Folge ist der Name einmal gefallen.
Ja, darf nicht fehlen. Also wie ja schon bekannt ist, mittlerweile ist er ja nicht mehr Trainer in Cottbus. Die Region hat geweint.
Die Region trauert immer noch, glaube ich.
Hat getrauert. Er hat dann aber relativ schnell was Neues gefunden. Ich glaube, 3-4 Tage später schon. Klar, wenn so ein gefragter Trainer auf dem Markt ist,
dauert das nicht lange. Es war auch keine Entscheidung gegen Cottbus, sondern für Magdeburg.
Für Magdeburg, ist jetzt Trainer beim FCM. Und die größte Veränderung an ihm, die ich ausgemacht habe, ist, er trägt jetzt keine B-Kappe mehr, sondern eine FCM-Kappe. Also hat er sich schon deutlich weiterentwickelt, sagen.
Aber wie ist und es jetzt aus modischer Sicht? Ich weiß, dass du aus persönlicher Sicht natürlich die Kappe extrem vermisst.
Ja.
Ist es modisch gesehen ein Upgrade?
Ja, finde ich schon. Es ist,
ist es so eine coole, halt so eine steife Hip-Hopper-Cap oder so eine gequillte Scheißkappe wie die P-Kappe?
Nee, es ist schon eher in Richtung Hip-Hopper-Kappe und ist halt so blau, halt Farbe vom FCM und dann quasi mit so, kennst du früher dieses Schulranzenleder von diesen braunen Schulranzen, die so jeder hatte?
Scout oder For You?
Nee, diese Lederschulrenzen. Nicht diese.
Also die ganz alten. Grün, die,
ja.
Ja, ja, ja.
Und ein bisschen so ist das, nur ein bisschen dunkler halt und dann so mit so einem quasi Lederpatch drauf, FCM.
Geil. Also auch so ein bisschen Reminiszenz ans Arbeitertum auch.
Ja.
Ans Handwerk.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt für dich, weil es ja jetzt schon eine Umstellung ist, nicht mehr beim Lausitzboten zu gucken nach den Pressekonferenzen. Du musst jetzt die Magdeburger Volksstimme auf dem Schirm haben. Das ist jetzt die Lokalzeitung vor Ort.
Bist du dir sicher, dass es die Lokalzeitung ist?
Die ja, Magdeburger Volksstimme. Ich habe es extra nochmal gegoogelt. Die Volksstimme ist eine Tageszeitung für das nördliche und mittlere Sachsen-Anhalt mit Stammsitz in Magdeburg. Mhm. Also da musst du jetzt, und ich habe es mir ja nicht nehmen lassen, die Antrittspressekonferenz oder das Antrittsinterview vielmehr mit dem MDR zu gucken. Und die wichtigste Aussage nach natürlich, er ist demütig, nimmt die Aufgabe an, hofft, dass die Fans hinter ihm stehen, also typisch. Ist jetzt wichtig, die Komfortzone zu verlassen, also nicht nur die Mannschaft, auch er muss jetzt seine Komfortzone verlassen, um zu arbeiten, damit schnellstmöglich wieder hochgeht in die zweite Liga. Das hat jetzt aber noch nicht geklappt. Am Wochenende war ja Auftakt dritte Liga, war zu Hause 1-2 Niederlage gegen Zwickau. Das hat es noch nicht geklappt.
Gegen Joe Enoch.
Joe Enox, die Kernaussage im Interview war natürlich, haben Sie sich schon Magdeburg angeguckt? Wie finden Sie es hier? Ist das schön? Janni, ich bin eigentlich heute Morgen noch erst angereist. Vorm Training. Also so zieht man gleich die ganze Region wieder hinter sich. Das weiß natürlich ein.
Ja, aber er ist ehrlich. Er muss niemandem was vormachen. Wenn du, und wenn er ist, wie er ist, er kann sich ja nicht mehr verändern. Und wenn die Leute ihn so nicht akzeptieren, dann kann er nichts machen. Er ist, wie er ist. Er ist ehrlich, er ist authentisch.
Ist einer mit Ecken und Kanten.
Ja. Ich bin klar raus. Vielleicht ist es auch manchmal mein Fehler.
Ja.
Aber ich kann nicht ist anders. So. Ich kann nicht anders.
Also ich bin gespannt am Sonntag gegen Mannheim.
Muss knallen, ne?
Muss es knallen und, naja, ihr wisst ja, wird euch weiter verfolgen, wenn ihr uns hört.
Ja. Ich bitte darum. Ich bin auch jetzt im Nachhinein tatsächlich überrascht. Ich habe von dir, glaube ich, seit er bei Magdeburg ist, noch kein Video geschickt bekommen.
Ja, aber ich
habe... Was mich einerseits wundert und andererseits ein bisschen traurig macht, ist aber jetzt keine Einladung, dass du mir wie damals in Cottbus wirklich inflationär auch so Videos schickst.
Ja, die Sache ist, es gibt bis jetzt außer dieses Antrittsinterview und eine kurze Antrittspressekonferenz gibt doch noch nichts.
Also ist die Magdeburger Volksstimme da nicht so rührig, was so Videocontent angeht? Nee,
die müssen, glaube ich, erstmal warm werden miteinander. Und dann kommen dann natürlich viel mehr Videos und dann wirst du auch wieder zugespammt damit.
Du, ich sag mal so, die wären ja blöd, wenn sie da den Videobereich nicht ausbauen würden, weil da generierst du natürlich Klicks mit einem Pele-Wallet.
Ich nehme ja mal an, die haben gerade massiv Stellenausschreibungen draußen,
ja,
weil die jetzt halt den Videobereich ausbauen werden.
Jonas, bleiben wir bei Personalien und kommen mal zum Kultspieler, würde ich sagen.
Okay.
Ich habe einen Kultspieler dabei, den du auf jeden Fall kennen wirst. So viel sei mal gesagt. Und als Tipp vorneweg könnte man dir noch mit auf den Weg geben. Es ist ein bisschen 50-50, vielleicht hast du das auch schon mal irgendwo aufgeschnappt und dann wüsstest du es sofort. Der Kultspieler heute ist nämlich allergisch gegen Rasen.
Oh, fuck. Ja, das habe ich schon mal aufgeschnappt. Ich muss nur noch mit irgendwem in Verbindung bringen.
Und er hat tatsächlich nach jedem Spiel Hautrötungen gehabt und wirklich auch Probleme. Und das ist tatsächlich, ja, glaube ich, gar keine so eine gewinnbringende Eigenschaft, wenn du als Fußballer allergisch gegen Rasen bist. Wir können mal seine Station durchgehen. Also geboren ist er in Hamm in Deutschland und hat seine Karriere bei der TuS Wiescherhöfen begonnen in der Jugend.
Immer schon Talentschmiede.
Ja,
immer schon Talentschmiede.
Wo er übrigens heute noch spielt. So. Die TuS Wiescherhöfen und von dort ging es zur Hammer Spielvereinigung, also zu den Hammers quasi.
Ja.
Und da wurde er dann entdeckt und dann ging es mit einem kurzen Intermezzo über Bochum dann zur Jugendabteilung von Schalke 04 und dort wurde er dann auch in die Amateure befördert und hat da in 25 Spielen 22 Hütten gemacht, also ist Stürmer, wo es dann eben auch gereicht hat für die erste Mannschaft. Da hat er nicht ganz so oft getroffen, aber trotzdem ist der VfL Wolfsburg dann auf ihn aufmerksam geworden. Und dort war er dann 2 Jahre, bevor es dann weiterging zu Hannover 96. Kunstpause. bei Hannover 96 hat das dann relativ, also ein Jahr länger ausgehalten, und zwar 3 Jahre, und dann ging es nochmal für 2 Jahre zu Borussia Mönchengladbach, bevor er dann für 1 Jahr noch zum SC Freiburg ging. Und nach dem SC Freiburg war er dann noch kurz für ein paar Monate in China, bevor er dann seine Karriere endgültig beendet hat. Und wie gesagt, jetzt wieder reaktiviert und spielt noch bei der TuS Wischerhöfen. Hast du schon eine Idee?
Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte mit Rasenallergie ursprünglich wen anders, weil ich meinte mal gehört zu haben, dass Marcel Janssen das hat. Da passt aber so ziemlich gar nichts von dem hin, was du jetzt vorgelesen hast, Stürmer. Also Stürmer Schalke, Wolfsburg, Hannover und Gladbach.
Also ich sag mal, seine Trefferquote in der Bundesliga sind insgesamt 284 Spiele, 57 Tore. Das ist jetzt okay.
Ich hab's.
Vielleicht noch für alle, die noch mitraten wollen. Der gesuchte Kultspieler ist tatsächlich auch Nationalspieler gewesen, hat 12 Länderspiele gemacht und hat an der WM 2006 mitgemacht, wo er Dritter wurde, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Nee.
Und da hat er dann, glaube ich, hat er überhaupt gespielt? Ja, er kam als Einwechselspieler, glaube ich, im Spiel um Platz 3. Da durfte auch jeder mal ran.
Ja.
Vielleicht noch als letzter Tipp für die, die mithören wollen. Ich glaube, du weißt, oder ein Tipp für die, die mitraten wollen. Bei Hannover 96 war er Teil des sogenannten Millionensturms, wo auch Größen wie Benny Lau, Thomas Bredaric, Vahid Hashemian, waren ja alle da mal da. Und in die Zeit fällt es ungefähr auch. Wer ist es denn, Jonas?
Es ist jemand, der wahnsinnige Ähnlichkeit hatte mit H.P. Baxter von Scooter.
Das ist durchaus richtig.
Es müsste Mike Hanke sein.
Es ist Mike Hanke. Er hat da doch einige Stationen gehabt, oder?
Ja. Also in China hätte ich den Null auf dem Schirm gehabt.
Hab ich auch gar sagen. Nicht. Also wirklich gar nicht. Ich habe mir eingebildet, als ich so seine die Vereinshistorie gesehen habe, habe ich mir eingebildet, dass ich's rausgekriegt hätte. Aber es ist schon wild eigentlich.
Ja.
Und vor allem, dass er wirklich halt immer nur maximal 3 Jahre, also bis auf Wolfsburg, wo er 3 Jahre war, nee, bis auf Hannover, wo er 3 Jahre war, waren es immer so 2 Jahre. Ja, und so richtig
und
Durchbruch.
Und hier bei 96 hätte ich eben halt auch so grob zu der Zeit, ich habe das mal probiert einzuordnen, halt so, ja, wann war der hier? Und du hast dann auch gesagt, hätte ich auch eher so Leute wie Bredaric, Hashemian.
Ja, das die verschwimmt.
Hätte ich so auf dem Schirm gehabt.
Das verschwimmt ja so alles, die Zeit. Ich weiß nicht, wer da, Jiří Steiner und so. Ich weiß nicht.
Obitsch ist dann mal hier rumgelaufen.
Genau.
In Hannover.
Ich würde es nicht mehr zusammenkriegen, wer da wann, also so eine Chronologie. Vielleicht können wir unseren treuen Hörer Korn Cola, der kann uns vielleicht mal der ist ja als alter Hannoveraner, vielleicht kann er uns mal so eine Timeline erstellen mit den, aus dieser Zeit mit den Hannover-Stürmern. Also wer wann da war und sich auch mit wem so überlappt hat. Das ist ja tatsächlich mal spannend. Also weißt du, hier so Steiner, Bobic, Bredaric, Laut, wen hatten wir jetzt hier noch?
Schlaudraff,
Hanke, Krupnikovic, gut, der war kein Stürmer, aber das wäre tatsächlich mal interessant.
Das wäre super, ja.
Gefühlt für mich sind die alle zur gleichen Zeit da gewesen. Aber das kann ja fast nicht sein.
was ein Wahnsinnskader offensiv gewesen wäre.
Ja, ja, aber ich meine, dass drei von denen auf jeden Fall zusammen waren. Und ich weiß, dass wir damals im Freundeskreis immer tatsächlich gescherzt, hier der Millionensturm von Hannover. Und wir haben dann auch gern bei Pro Evolution Soccer mit denen gespielt, weil Jan Rosenthal war da natürlich auch noch irgendwann da.
Rosi,
ja. Eines der größten Talente auf der 10.
Ja.
Ja. Mike Hanke, ja, was macht er heute? So richtig nix, außer halt weiterhin kicken. Und zwar ist er ja, wie ich schon gesagt habe, ist er weiterhin Spieler. Und zwar bei seinem ersten Verein, TuS Wiescherhöfen, die in der Landesliga spielen. Da ist er wohl noch gemeldet, so richtig regelmäßig spielt er, glaube ich, nicht. Aber wie wir ja wissen, ist er relativ verlässlich in der Traditionself von Gladbach am Start.
Ja.
Ja, und außerhalb vom Fußball ist er Investor und Gesellschafter von einem Fußball-Lifestyle-Portal für Fußballer.
Da hätte ich ihn auch zuerst verortet.
Ja, ist jetzt natürlich, ja. Schwierig. Auf jeden Fall ist bei dem Projekt auch Tom Marx involviert. Also es kann natürlich nur ein Vollerfolg werden.
Absolut.
Ja, dann
schön.
Können wir eigentlich zum Schwerpunkt übergehen, den du heute dabei hast, hoffe ich.
Den hab ich heute dabei. ja. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Es geht ja immer noch so um die Frage, wie der Bundesliga-Spielplan gestaltet wird während der WM 2022 in Katar. Und jetzt wurde so inoffiziell von Frank Baumann so Überlegungen von der DFL quasi geleakt. Mhm. Und da, ich will mal kurz sagen, worum es da geht dann. Und dann mal mit dir so ein paar Sachen da diskutieren, inwieweit du das sinnvoll findest oder eben nicht.
Ich finde es nicht sinnvoll.
Ja, das wäre ein guter Schluss, wenn du dazu kommst. Also erstmal so, das Turnier in Katar geht vom 21.11. bis 18.12., ne, die berühmte Winter-WM. Und der Rückrundenbeginn ist aktuell terminiert auf den 27.01. Sprich, man hätte ja dann eine ziemlich lange Pause zwischen Turnierende und Rückrundenbeginn. Das Hinrundenende wiederum ist erst 8 Tage vor Turnierbeginn, am 13.11., was dann sicherlich für Jogi Löw und Konsorten auch richtig spaßig ist.
Ja, fliegst du allein schon 4 Tage hin wahrscheinlich.
Ja, eben, wahrscheinlich. So, und jetzt halt das Problem, dass zwischen WM-Beginn und Rückrundenstart circa 10 Wochen liegen, in denen die Nicht-Nationalspieler, wie Frank Baumann es ausdrückt, beschäftigungslos sind und bezahlt werden müssen. Und die Vereine logischerweise keine Einnahmen haben, weil ja keine Heimspiele sind, nix. So, und jetzt sieht der DFL-Plan vor, während des Turniers in Katar die Bundesliga schon wieder losgehen zu lassen. Und auch die zweite Bundesliga.
Also Afrika-Cup-mäßig.
Und so Afrika-Cup-mäßig. Und der Plan ist quasi, man macht ab 13.11. dann Hinrundenende eine kurze Winterpause und lässt die Bundesliga wieder starten ab dem Viertelfinale und möchte dann während der WM 2 bis 3 Bundesligaspieltage durchbringen.
Mhm.
Eine Abwandlung davon ist noch, dass die Bundesliga nur für Vereine startet, die nicht so viele Nationalspieler haben. Sprich so Dortmund-Bayern würde einfach nicht spielen, aber so Freiburg gegen Mainz oder so Spiele würden stattfinden. Was natürlich dann zu so Handballverhältnissen führt, dass die Tabelle halt null Aussagekraft hat, weil irgendwie der Tabellenfünfte dann irgendwie 8 Spiele weniger noch hat,
yeah.
So gefühlt. Also ist alles noch nicht so so spruchreif und ausgereift, aber das ist so die Tendenz, wo die DFL wohl hingehen will, während der WM. Und jetzt erstmal die erste Frage. Warum nimmt man nicht einfach das Problem in Kauf, diese relativ lange Pause zu machen? Das hast du doch im Sommer auch, wenn kein, also die Vereine haben das ja im Sommer auch. Da endet die Bundesliga irgendwann Mitte, Ende Mai und du startest wieder Mitte August. Da hast du ja auch so eine lange Pause. hast auch keine Einnahmen, musst deinen Spieler auch bezahlen. Warum macht man jetzt überhaupt dieses Fass auf? Hast du da irgendwie eine Idee?
Also spontan würde ich, also wie ist es denn, weißt du das, ist es dann geplant, dass die Sommerpause dann gleich lang wie sonst auch ist oder ist die dann eben kürzer, weil sich dann eben der Spielplan ein bisschen nach hinten verlegt oder gibt es dann mehr englische Wochen?
Es ist aktuell so geplant, dass die Bundesliga Ende Mai aufhört, also ja auch relativ spät für Bundesliga-Verhältnisse, dass dann Anfang Juni direkt anschließend das DFB-Pokalfinale ist und ich glaube am 10. Juni oder sowas in der Kante auf jeden Fall das Champions-League-Finale. Okay. Und die Bundesliga losgehen wird dann wahrscheinlich mit einer Woche Verspätung, aber auch wieder Mitte, Ende August. Also da gibt es dann, glaube ich, keine großen Verschiebungen.
Ja, aber es bedeutet ja, dass die Saison auf jeden Fall sich nach hinten rausdehnt. Und insofern verstehe ich es dann nicht ganz, die Aufregung, weil klar hast du dann eben im Januar eine längere Pause, wo du keine Heimspiele hast, aber dafür geht die Saison halt länger und du hast dann halt da deine, also ist mir jetzt nicht ganz klar, wo da der negative Effekt liegen soll. Im Gegenteil, am Ende ist es doch so, dass im Sommer im Zweifel gerade zu Vereinen, die jetzt vielleicht tendenziell eher nicht so gut besucht oder nicht ausverkauft sind, kommen im Sommer doch sogar noch mehr Leute ins Stadion als im Winter bei -2 Grad. Also von daher ist es doch, wenn man jetzt mal wirklich rein vom Business her denkt, hast du zwar eine längere Durststrecke, aber dafür geht die Saison länger und du hast eben mehr Spiele, wenn es wärmer ist. Also würde ich jetzt eher sagen, dass das sogar ein Vorteil sein kann.
Ja, vor allem könnte man ja auch einfach diese quasi längere Winterpause ja auch dafür nutzen, nochmal quasi so wie im Sommer ein längeres Trainingslager zu machen, wo du ja im Sommer auch, wenn vorher ein Turnier war, deine Nationalspieler verspätet einsteigen. Und das heißt ja auch nicht, dass alle Nationalspieler logischerweise bis zum Schluss bei der WM sind. Wenn jetzt Deutschland, was weiß ich, im Viertelfinale rausfliegt, kommen ja logischerweise die deutschen Nationalspieler nach einem kleinen Urlaub schon früher zurück.
Ja klar, aber die Spiele fangen ja trotzdem nicht früher an. Also die DFL sagt ja nicht, wir schauen mal, wann Deutschland ausscheidet und machen. Also weißt du, das Problem hast du ja trotzdem. Die sind dann zwar zurück, aber ihm geht's ja jetzt wohl offensichtlich darum, dass Einnahmen fehlen durch Heimspiele.
Ja klar, dass Einnahmen fehlen durch Heimspiele, aber das meint ja, warum machst du dann nicht einfach wie analog zum Sommer halt im Januar nochmal 2 Wochen, 2,5 Wochen Trainingslager?
Ja.
Und nutzt das wirklich nochmal, um dich intensiv auf die Rückrunde vorzubereiten.
Ja, und im Zweifel gibt's natürlich auch noch den Telekom Cup in Düsseldorf, wo du natürlich auch Einnahmen generieren kannst. Spielst du da noch mit?
Klar, und da kommen wir zu meinem Lösungsansatz. Was hältst du denn davon, anstatt dieses krude System zu machen, gerade auch wenn das so wäre, dass Vereine mit vielen Nationalspielern ausgeklammert werden vom Spieltag und du dann halt nur pro Spieltag, weiß ich, 5 Spiele hast? Mit den Vereinen, die eben nicht so betroffen sind. Was hältst du denn davon, die Hallenmasters-Serie wieder einzuführen in dem Jahr?
Jonas, du weißt, du rennst mir da offene Türen ein. Das ist eine unfaire Frage. Weil natürlich, ich würde, egal ob eine WM in Katar stattfindet oder nicht, ich will natürlich, dass es Hallenmasters reaktiviert wird. Wobei natürlich böse Zungen behaupten würden, dass man mit einer WM in Katar automatisch schon eine Hallenmasters-Serie reaktiviert. Aber nee, natürlich würde ich das gerne reaktiviert sehen, aber das ist wahrscheinlich so wie der Hallenmodus bei FIFA 98, den kriegst du halt nicht zurück. Es wird nicht passieren, aus verschiedenen Gründen, die für mich aber tatsächlich auch alle nachvollziehbar sind. Verletzungsgefahr, pipapo. Aber nochmal zu der Thematik, was du noch vorhin gesagt hast, ob man das dann, wenn man die Bundesliga startet, ob dann die Mannschaften, die viele Nationalspiele abstellen, eben nicht spielen, ist halt die Frage, wo ziehst du die Grenze? Ab wie vielen Nationalspielern muss man spielen, ab wie vielen nicht? Aber mal ich kann jetzt momentan nicht überblicken, wie so die Vereine dazu stehen, beziehungsweise warum die das gut oder schlecht finden können. Also die Argumentationslinien der einzelnen Vereine, die kann ich tatsächlich jetzt gerade nicht überblicken, weil mir da wahrscheinlich, also mir, Ich würde mir jetzt nicht zutrauen, das vollumfassend argumentieren zu können oder auf die Argumente zu kommen. Aber mal angenommen, alle Vereine wären damit einverstanden. So, okay, wir machen das halt, dass sich der Spielplan verzerrt. Da würde ich dann echt pragmatisch sagen, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Dann ist es halt für 2-3 Wochen. Es sieht halt die Tabelle ein bisschen komisch aus, aber mein Gott, das ziehen wir halt dann so durch, machen das Beste draus und das ist am einfachsten. Und wir haben dann halt, ja, für ein paar Wochen eine verzerrte Tabelle, aber ja, diese blöde WM, dann ist es halt jetzt mal so. Das fände ich, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber was da jetzt noch dann mitschwingt für die Vereine, das, ja, würde ich mir jetzt nicht zutrauen zu bewerten.
Naja, aber du musst, das kann sich mit der verzerrten Tabelle schon über einen längeren Zeitraum ziehen, weil ja dann auch, also, sag mal, wenn man von einem normalen Jahr in Anführungszeichen ausgeht, dann hast du auch potenziell die Vereine mit vielen Nationalspielern noch in der Champions League, in der K.O.-Runde, ja, genau, beziehungsweise ja, in der Euroleague.
Das ist
richtig. Du hast noch eine DFB-Pokalrunde,
dafür, die du da drunter basteln musst. Da wird das dann quasi für die Vereine zum Nachteil, weil du kannst...
Du hast ja dann nur noch englische Wochen, du kannst ja die Spiele sonst nicht nachholen.
Genau.
Du musst es ja in englischen Wochen dann machen. Ja. Also deswegen kann sich das auch rein terminfindungstechnisch schon, sagen wir mal, bis in den März ziehen.
Das ist richtig, ja. Aber auch da, also ja, weißt du, am Ende ist es ja so, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, aber am Ende ist es ja so, keiner von den Vereinen kann was dafür, dass diese WM da stattfindet. Und dann...
Nee, das haben wir ja vorhin gelernt, wie das funktioniert.
Richtig. Ja, aber der pragmatische Ansatz, den würde ich halt dann einfach bevorzugen, dass die Vereine halt sagen, ja, hey, komm, wir können alle irgendwie nichts dafür. Lasst uns das halt über die Bühne bringen. Es ist dumm, aber es ist halt, mein Gott, dieses eine Jahr, wir müssen es halt irgendwie hinkriegen. Aber natürlich ist es naiv, so zu denken, weil da natürlich ganz andere Interessen noch im Raum stehen. Und ja, also deswegen wird es so sicherlich nicht kommen, weil, wie du schon sagst, diese Terminfindung für Nachholspiele ist natürlich im Prinzip nicht machbar, denke ich. Weil du eben tendenziell diese Vereine, die für die Nationalspiele abstellen, natürlich auch sportlich irgendwie dann in bestimmten Wettbewerben noch drin sind.
Ja, und die andere Alternative wäre ja, man lässt quasi alle Vereine von Anfang an wieder mitspielen, was ja aber...
Ja, das ist Wettbewerbsverzerrung.
Eben, bei den Top-Clubs vermutlich auch nicht so sonderlich gut ankommt.
Das wird auf gar keinen Fall durchgehen, niemals.
Wenn jetzt bei euch, keine Ahnung, 10 Nationalspieler fehlen, bei uns 8 das, Nationalspieler
das
fehlen.
Das kriegst du nicht durch. Das kriegst du nicht. Weil
das
am Ende,
ja dann auch.
Ja, vor allem darf man nicht vergessen, dass, also es gibt ja eine sogenannte Abstellungspflicht.
Eben.
Und das heißt, es werden Vereine bestraft, die gut sind, weil sie die Spieler abstellen müssen und dann aber gezwungen werden, ohne die Spieler zu spielen. Also das, ja, das halte ich für komplett unrealistisch. Das ist im Fall des Afrika Cups kann man da sicherlich nochmal diskutieren, weil da einfach nicht so viele betroffen sind. Ja, das ist pro Verein sind es maximal 3 Spieler, wenn überhaupt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die beim Afrika Cup eine Abstellungspflicht haben, weil es innerhalb der Saison ist. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher.
Doch, weil das, du hast diese Abstellungspflicht bei offiziellen FIFA-Kontinentalverbandsturnieren. Und deswegen hast du beim Afrika Cup hast du die Abstellungspflicht.
Ach so, okay, auch. Aber die umgehen es dann, manchmal haben die das doch umgangen, indem halt quasi
Verletzungen.
Ja, auch, ich meine auch, ich sag mal, ordentlich umgangen, indem man sich halt mit dem Verband, also den Verein sich mit dem Spieler und Verband geeinigt hat und gesagt hat, hey,
genau,
nominiert ihn bitte nicht aus Gründen pipapo, und dann der Verband sagt, ja, okay, wir nominieren ihn nicht. Blablabla.
Ja, ich meine, das kann ja der Verband machen, der kann ja dann sagen, ja, nee.
Aber nur so kommst du aus der Nummer raus.
Ja.
Oder du stellst dich, trittst aus in eine Glasscherbe.
Ja, das kann...
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, also wie wir das jetzt besprochen haben, bleibt für mich eigentlich nur die Lösung, dass man halt diese lange Pause in Kauf nimmt. Und ob es jetzt da irgendwelche Kompensationen gibt oder ob Frank Baumann auch vielleicht der Einzige ist, der das so oder in der Minderheit ist, der jetzt da irgendwie ein großes Problem damit hat, weiß man natürlich auch nicht. Und deswegen, ich kann mir nur vorstellen, dass die einzige Option ist, dass man halt einfach länger diese Pause macht und dann alle zusammen anfangen. Ja, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann.
Die Frage, die ich mir so kurz gestellt habe, als ich halt gelesen habe, dass das von Frank Baumann kommt, gut, der wird bei der DFL in irgendeinem wilden Gremium sitzen, die sich damit beschäftigen. Aber da, so das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, dann muss es Bremen ja finanziell ganz schön schlecht gehen, wenn die quasi nicht mal diese Zeit offensichtlich ohne Heimspiel und was da auch immer dann noch für Einnahmen dranhängen, überbrücken können, wenn die sich darüber Gedanken machen.
Genau, es geht ja wirklich nur um Überbrücken. Weißt du, das Geld kommt ja trotzdem rein und ich glaube sogar, dass am Ende reinkommt. Zeit. Aber also wenn man nur die Spiele betrachtet. Aber ja, es geht ja tatsächlich ums Überbrücken. Jetzt könnte man natürlich auch denken, dass er vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, der so als sich als Schutzpatron der ganz kleinen Vereine, weißt du, der Mainz und Paderborns da vielleicht auch sieht. Und so, ja, der Anwalt der ganz kleinen Clubs. Aber selbst da muss ich denken, es gibt ja auch es gibt ja Lizenzauflagen und, also, wenn jemand die erfüllt oder ein Verein die erfüllt, dann kann es doch fast nicht sein, dass der dann die Winterpause nicht übersteht, wenn die ein bisschen länger geht, weil kein Geld durch Stadion, also, das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Wie ist jetzt ja analog zum Sommer? Entlassen die dann im Sommer alle Mitarbeiter?
Ja, genau.
Dass die, in den zwei Monaten da Sommerpause, es ist halt kein Gehalt.
Spargelstecher aus dem Ausland, die arbeiten immer nur monatsweise. Ja. Und
mal gucken, wer nach der Sommerpause halt zurück ist und dann fangen wir mal an, irgendwie halt einen neuen Kader zu bauen oder so.
Nee, erstmal gucken wir nach einem, der den Kader baut.
Ist weil, schon, Frank Baumann ist auch im Sommer halt dann arbeitslos. Ja, ich fand, wie gesagt, das fand ich so ganz krude.
Also die Thematik sehe ich voll. Also dass man sich da was überlegen muss, sehe ich voll. Und es wird auch tatsächlich, glaube ich, nicht ganz so einfach, da einen Konsens zu finden. Aber im Endeffekt glaube ich, dass es praktisch gesehen einfach kaum Spielraum gibt, weil allein die zwei, wahrscheinlich gibt es ja noch mehr Ideen, aber allein die zwei Ideen, die wir jetzt besprochen haben, außerhalb von der Sache, dass die halt einfach alle später anfangen und es diese längere Pause gibt. Aber alle anderen Ideen sind aus meiner Sicht einfach schlicht nicht praktikabel. Also das kriegst du ja niemals durch. Zumal ja im Zweifel noch.
Das glaube ich auch nicht.
Gerade die großen Vereine, die dann drunter leiden würden, natürlich die sind, die den meisten Einfluss haben in der Liga. Also niemals, niemals.
Nee, du machst auf jeden Fall, machst du innerhalb der Liga irgendwie eine Frontlinie auf, die man vermutlich nicht aufmachen sollte. Weil
oder
entweder,
die gibt's ja schon lang.
Ich weiß nicht genau. Ja, aber ich glaube, damit würdest du richtig viel kaputt machen. Ich glaube ja, in dem Gremien da bei der DFL hat auch jeder Verein eine Stimme. Da könnten natürlich die ganzen kleinen Vereine die Großen logischerweise auch überstimmen. Könnten einfach sagen, ja, wir machen das jetzt so.
Pech gehabt.
Ja, aber dann könnten natürlich die großen Vereine, wie gesagt, auf andere Ideen kommen. Und könnten sagen, ja, dann machen wir es nächstes Mal bei der Verteilung von unserem international erwirtschafteten Geld, was ja zum Teil auch in der Liga umverteilt wird, machen wir halt nicht mehr mit.
Wie gesagt, das ist
Zusehen. Also da würde es nur.
Ich auch nicht. Das ist passieren. Da kann man, glaube ich, ziemlich sicher sein. Und zumal ja auch die DFL aufpassen muss, dass sie sich nicht ins eigene Bein schießt, weil am Ende, wenn dann, oder auch die Vereine, die kleineren Vereine selber, weil stell dir mal vor, dann spielt Mainz das Heimspiel gegen Bayern. Und Bayern kommt ohne sich 17, 18 Nationalspieler, sondern spielt mit den restlichen 5, die keine Nationalspieler sind, und 10 Amateuren. Naja, wer kommt denn da ins Stadion? Dann kannst du dir das natürlich auch in den Arsch schieben mit deinen Stadioneinnahmen. Und im Vergleich dazu hättest du gegen die volle Kapelle gespielt, wäre das Stadion natürlich voll. So von daher, also das, nee, kommt nicht.
Und für das zweite Argument von Frank Baumann, dass die Spieler dann keine Spielpraxis haben, könnte man ja einfach so eine Feierabendliga dann machen für diese armen Spieler, die offensichtlich ohne Spielpraxis nicht existieren können. Trifft man sich dann halt wie so eine
Kirmesliga.
Richtet jeder mal aus, dann ja.
Den kann man ja größer machen. Es ist ein exklusives Feld. Dann spielt da halt auch mal Paderborn mit. Auf Einladung.
Mit dem amtierenden Diddy-Man, Steffen Baumgart. Kennst du nicht den Diddy-Man?
Muss ich den Diddy-Man kennen?
Ja. Ja, muss eigentlich ja. Also wirklich eigentlich ja. Samstags bei Sky in der Konferenz wird jetzt immer quasi der Spieler des Spieltags gekürt.
Und das ist der Diddy-Man wegen Diddy Hamann.
Und das ist der Diddy-Man, weil der Diddy Hamann den verleiht.
Um Gottes Willen. Ich möchte nicht, dass du noch mehr drüber erzählst. Hilfe, Hilfe, Hilfe.
Doch, eins muss ich dazu noch erzählen. Als Gladbach gegen euch gespielt hat, da hat doch dieser Benze Birami oder wie der heißt, beiden Tore gemacht. Und dann ist der halt der Diddy-Man geworden. Und der gibt aber noch keine Interviews auf Deutsch, weil er gerade halt erst Deutsch lernt. Der gibt auf Französisch Interviews. Und da war halt dann irgendein Dolmetscher von Gladbach dabei. Und dann Dietmar Hamann so, ja, ne, herzlichen Glückwunsch, hier, du bist der Diddy-Man des Spieltags und super, super. Und dann hast du schon gesehen, wie dem Dolmetscher das total unangenehm war zu übersetzen. Und hat dann gesagt, ja, ne, hier so auf Französisch halt, so, ja, ne, du bist jetzt hier der Diddy-Man des Spieltags. Und du hast so richtig gesehen, dass der Benze Berami keine Ahnung hatte, wovon gesprochen wurde. Und dann nur so,
danke.
Merci.
Wobei ja Mann auf Französisch heißt ja Om, also ist ja vielleicht L'Homme Didi.
Ja.
Nee,
Didi Om.
Om Didi.
L'Homme Didi, ja.
Ja. L'Homme Didi. Didi Mann, oh Gott. Ja. Didi Mann hört sich aber an wie so eine norddeutsche Bezeichnung für einen Dummkopf. Ja, so ein Didi Mann.
Genau so ist das auch. Du musst dir das mal
angucken.
Du musst mal Konferenz gucken, beziehungsweise das danach. Doch, du musst das mal machen. Du musst
einfach nicht machen.
Doch, alle Spiele, alle Tore nach der Konferenz musst du machen. Damit du diese
Wissenslücke. Wer hat eigentlich jetzt im Winter den Efes Pilsen Cup gewonnen? Das ist doch einmal so ein,
gute Frage. Keine Ahnung.
So ein Turnier in Belek oder so. Das sind doch immer so die Paderborns und so sind immer im Trainingslager und Hannover und.
Mhm.
So immer Telekom Cup, Efes Pilsen Cup, das sind so die zwei Highlights eigentlich. Aber hat man jetzt nichts mitbekommen, oder?
Ja, aber Hannover hat, also ich weiß, dass Hannover es nicht ist, weil die haben ihr Trainingslager abgesagt.
Stimmt.
Weil da in der Planung echte Fachmänner und Frauen am Werk waren. Die wären irgendwie mittags oder nachmittags erst gelandet. Also hätten den Tag halt verloren, hätten dann irgendwie 2 oder 3 Tage trainieren können und am Abflugtag wären sie morgens geflogen und hätten noch einen Tag verloren und dann haben es halt abgesagt.
Haben sie Reiserücktrittsversicherung oder lief das?
Bei der Planung, glaube ich nicht.
Noch die Goldkarte hinterlegt, weil bei der Goldkarte ist natürlich immer Reiserücktritt dabei. Wobei vielleicht hat er einen
Er weiß nicht,
wenn ob er jetzt weg ist.
Ich weiß nicht, ob Kind ihm die gegeben hat oder ob er immer.
Platin. Und zwar MX. Ja,
Kinderplatin.
MX Platin.
MX.
Ja, aber Schlaudi ist jetzt weg. Wer ist jetzt ein ganz anderes?
Zuber. Ja. Heißt der gute Mann. Gerhard Zuber.
Mit Steven
das war
Zuber
der,
verwandt oder verschwägert?
Der war keine Ahnung. Ich weiß nur, der war unter Horst Held schon irgendwie der Assistent von dem. Und dann ist Horst Held ja weg. Und dann wollte 96 den kündigen. Und dann hat der gegen die Kündigung geklagt und hat dann auch Recht bekommen. Und dann haben die halt schlau drauf gefeuert und er ist ein Sportchef geworden. Also.
Ja, Karrieren made in Hannover.
Was aber tatsächlich ein Problem ist für die DFL, die will jetzt, dass Hannover unbedingt Berufung einlegt, weil es ging darum, also das Gericht hat jetzt quasi entschieden, dass so Sportchefs und Manager und so nur quasi entweder einen Zwei-Jahres-Vertrag kriegen können, weil das die längste Befristung ist, und alles andere, wenn die nicht auf zwei, also alles, was länger als ein Zwei-Jahres-Vertrag ist, gilt automatisch als unbefristeter Vertrag. Hm.
Naja, ist alles egal. Das wichtigste Info für Hannover ist ja, dass jetzt Aogo und Ostrzolek auf dem Abstellgleis sind. Und
ist schon Aogo weg. Aogo ist schon weg.
Sandhausen
heute, zu heute, Dennis Diekmeier? Ja, weiß nicht, Vertrag aufgelöst. Vertrag ist aufgelöst.
Hab ich heute vorher noch gelesen. Ich glaube, der könnte zu Sandhausen gehen. Und dann die Abwehrzange. Links Aogo, rechts Diekmeier. Ja. Das wäre was.
Könnte natürlich sein. Dann wird,
glaube ich, Sandhausen um Aufstieg
mitspielen. Obwohl sieht sich Dennis Aogo nicht eher jetzt mittlerweile im defensiven Mittelfeld? So die typische Außenverteidiger-Karriere?
Ja, klar, weil er halt jetzt noch langsamer ist. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob er das halt gern spielt oder ob er halt dahingestellt wurde, dass man ihn da irgendwie verstecken kann. Das weiß ich nicht. Bielefeld hat gestern gewonnen. Meine Jungs von der Alm sind jetzt auf jeden Fall, bleiben auf Aufstiegskurs.
Aber KS 32 nicht mehr im Kader.
Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe dann nicht mehr recherchiert, warum er nicht im Kader war. Ich verfolge seine Instagram-Stories sehr rege. Da hat es nichts drauf hingedeutet. Also wer...
Ja gut, gesperrt war er vermutlich nicht. So
aber hat in der Vorbereitung tatsächlich im Testspiel zweimal genetzt gegen St. Pauli. Von daher war das eigentlich, ließ sich ganz... Ich hab ein bisschen gehofft, ob er in der Startelf steht. Aber war da nicht mal im Kader. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich, weiß nicht, ob das sportliche Gründe hatte. Müsste man nachfragen. Ja, gut.
Ob wieder eine WhatsApp-Nachricht aufgetaucht
ist. Ja, wer weiß. Oh, Uwe Rösler ist jetzt wieder, ist jetzt das erste Mal Trainer in Deutschland.
Ja.
Düsseldorf. Oh, krass. Alte City-Legende. Der muss ja bei Manchester City wirklich eine Legende sein. Also der wird auch wohl so auf der Straße auch angesprochen und so. Oder allgemein in England. Ich finde den wohl ziemlich geil.
Ich habe nur gelesen, halt Funkel gefeuert und Rösler übernimmt Düsseldorf.
Ja, ich auch.
Ich habe ja kurzzeitig auch das Sascha Rösler Düsseldorf geredet. Und habe das schon hart gefeiert und war dann richtig enttäuscht, als ich den Artikel gelesen habe. Ja, ist er da noch mit Axel Bellinghausen und so. Der Funkel
ist doch so richtig war der immer der junge Hüpfer, der immer das iPad bedienen durfte.
Ja, und ich war richtig enttäuscht,
als ich auch, den Artikel gelesen habe. Enttäuscht und überrascht. Aber vielleicht bleibt er jetzt auch da. Dann wäre er natürlich Rösler und Rösler, was natürlich klingt wie so ein Volksmusikduo.
Ja.
Und jetzt, live aus dem Musikantenstadel, der Nummer 1-Hit für diese Woche, Schatzilein, bleib bei mir, von Rösler und Rösler.
Ja, das stimmt, das hört sich echt so an.
Ja, weiß aber nicht, ob das tatsächlich der Fall ist. Ja, mit diesen Worten und dem schönen Namen Sascha können wir eigentlich auch Schluss machen, glaube ich.
Ja.
Hast du noch Grüße, die du loswerden willst?
Ich hab noch tatsächlich was Trauriges zum Schluss.
Nein, wir hören noch nicht mal was Trauriges auf.
Du weißt, doch, das liegt mir am Herzen. Wie du ja weißt, als alter Fan des Ostfußballs, der ich bin, heute kurz vor Aufnahmebeginn Rot-Weiß Erfurt meldet sich vom Spielbetrieb ab.
Also seit Predaric weg ist, geht es natürlich jetzt auch wirklich bergab.
Geht bergab, waren die letzten Tage schon im Gespräch, haben jetzt noch auf einen Retter gehofft, aber da sind die Gespräche heute wohl gescheitert und Spiel am Wochenende gegen Cottbus findet schon nicht mehr statt.
Wäre der Retter Thomas Predaric gewesen?
Ist von auszugehen.
Gut, klar, wenn natürlich am Wochenende dann der einzig wahre Retter dann auch nicht mehr in Cottbus ist, wenn schon Cottbus kommt, ja, kriegst du ja auch keine Zuschauereinnahmen mehr, ist auch klar. Ja, ernsthaft, ist natürlich tatsächlich schade. Es ist gefühlt häuft sich das jetzt, dass so diese, wie soll ich sagen, ambitionierten und traditionsreichen, es sind ja keine Amateurclubs, aber so Regionalliga, dritte Liga, so die Schwelle, vielleicht auch schon in die Oberliga abgerutscht, dass da diese ganzen ambitionierten oder traditionsreichen Vereine, dass die jetzt echt langsam, dass da langsam die Lichter ausgehen. So Wattenscheid, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Erfurt, Alemannia Aachen, kannst ja die Reihe fortführen, also das ist schon, ja, wäre, glaube ich, auch mal ein eigenes Thema, wobei da, ich glaube, da ist so, das sind tatsächlich auch, ist oft auch Unterschied, hat oft unterschiedliche Gründe.
Ja, das glaube ich auch. Aber
ja, schade ist es allemal. Ja, also nur noch was Lustiges zum Schluss. Naja, vielen Dank, Johnny. Danke. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
Ciao. Ja, gleichfalls. Ciao, ciao.